Ah, es wäre super, wenn mir jemand ein Glas Wasser bringen könnte. Ich habe leider vergessen drauf. Weil zuerst singen und dann Training, das ist dann schon. Da tut es gut, wenn man einen Schluck nehmen kann dazwischen. Letzten Samstag haben wir gefeiert. Letzten Samstag hatten wir eine wunderbare Feier, wo wir gefeiert haben, dass Gott vor 25 Jahren diese Kirche ins Leben gerufen hat. Wo wir gefeiert haben, dass Gott es so wollte, dass es in Wien eine Vineyard-Kirche gibt. Danke. Wo wir gefeiert haben, dass Gott uns auf diese ganz besondere Art und Weise gemacht hat. Und dass es gut und wichtig ist, dass wir da sind. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir ein wichtiger Teil des ganzen Sinnes, des ganzen Körpers. In der Bibel haben wir zweimal, glaube ich, das Bild vom Körper, wo Jesus sagt, die Kirche ist wie ein Körper, wo jeder Körperteil, jede Kirche, jede Konfession ist ein bestimmter Körperteil. Und wenn der Körper, wenn dem Körper der linke Arm fehlt, dann funktioniert er nicht gescheit. Und wenn dem Körper das Ohr fehlt, dann funktioniert er nicht gescheit. Und der Paulus sagt dann so schön, die linke Hand kann zum Ohr nicht sagen, hey Ohrwaschel, dich brauche ich nicht, was mache ich mit dir? Und der Fuß kann zum Herz nicht sagen, geh bitte, was machst du da drinnen, dich brauche ich nicht, wir brauchen einander. Und es ist wichtig, dass wir stark und gesund sind in dem, was Gott uns anvertraut hat, damit der ganze Körper stark und gesund sein kann. Und ich habe das letzte Mal schon angesprochen, wir sind auf dem Weg. Wir haben ein tolles, ein reiches, ein wunderbares Erbe. Aber wenn wir von dem Erbe reden, müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, ja, das haben wir, das hat Gott uns anvertraut, aber wir sind noch nicht da, wir leben es noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Ja, und das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe euch schon gesagt, dass ich finde das nicht schlimm. Gott ist nicht böse auf uns deswegen, Gott schimpft uns nicht deswegen, Gott nimmt uns nichts weg deswegen. Gott will uns einfach, dass wir seine Hand ergreifen und uns von ihm Schritt für Schritt wieder dorthin zurückführen lassen. Und damit er uns dort zurückführen kann, müssen wir mal wissen, ja, wo stehen wir denn eigentlich, wo sind wir denn eigentlich? Und dann können wir gut auf den Weg uns machen. Ich hab schon's, danke. Ich hab schon's, danke, Michaela. Genau. Und ich habe zwei Bibelstellen, sind mir jetzt in den Sinn kommen für heute. Die eine ist, das ist Vineyard Erbe. Das ist Herz und Kern von dem, was Vineyard ist. Das Besondere, wie die Vineyard entstanden ist, war, dass viele Kirchen haben sich auf die Briefe im Neuen Testament konzentriert, weil man gesagt hat, ja, in den Briefen, das ist sozusagen die Gebrauchsanweisung für Kirche. In den Briefen finden wir das, wie wir Kirche leben sollen. Und deswegen sind die Briefe so wichtig. Und dann ist der John Winder dahergekommen und hat gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wer ist denn unser Vorbild? Auf wen beziehen sich denn diese Briefe? Wo weisen denn diese Briefe? Auf wen weisen denn diese Briefe alle hin? Und das ist Jesus. Und das Neue, was damals auch theologisch in die Kirche hineingekommen ist, wieder diese Rückbesinnung auf Jesus Christus als Zentrum. Und dass es darum geht, die Briefe sind wichtig, wir brauchen die, um zu lernen, wie wir unseren Glauben praktisch im Alltag leben können. Ja? Aber unser Vorbild ist Jesus. Und wir müssen wissen, das ist ganz wichtig, dass wir wissen, was wünscht sich Jesus von dir und mir? Was möchte er, dass du und ich leben? Wie soll ein Jesus-mäßiges Leben ganz praktisch ausschauen? Und die Bibelstelle dazu ist, das war sozusagen die Antrittspredigt von Jesus. Da ist er nach Nazareth gekommen, in seine Heimatstadt. Dann haben sie ihm die Schriftrolle gereicht vom Propheten Jesaja, hat er ein bisschen durchgerollt und hat dann folgende Stelle zitiert. Ich weiß jetzt nicht auswendig, der Joachim weiß sicher, wo das ist. Jesaja 61, danke Joachim, hätte ich mal rausschreiben können. Darum bin ich froh, dass wir Theologen unter uns haben. Die kann man dann immer, die wissen das dann immer. Und da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt oder bevollmächtigt, könnte man auch sagen, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich hinausgeschickt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle haben ihn angeschaut. Und dann hat er Folgendes gesagt: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Ab heute, hat Jesus damit gesagt, wird das Wirklichkeit, wird das Realität. Die Botschaft von der Befreiung durch Jesus wird den Armen verkündigt. Die Gebundenen werden befreit. Die Blinden werden gesehen, sehend. Das kann man buchstäblich und auch, all das kann man buchstäblich und auch bildlich sehen, sowohl als auch, ja. In seiner ganzen Breite der Bedeutung. Unterdrückten wird verkündigt, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und diese Zeit ist jetzt da. Die ist seit Jesus auferstanden. Es ist diese Zeit der Gnade da, wo Gott uns die Tür zu unserem himmlischen Vater zurückgeöffnet hat. Und wir Jesus begegnen können und wie wir unser Leben ihm in die Hand zurückgeben können, wo wir von ihm diese Vollmacht übertragen bekommen. Denn das war immer ein Kernanliegen von uns als Vineyard. Das tun, was Jesus gemacht hat. Den Auftrag, den Jesus hatte, weiterzuführen. Und das sagt er ja auch im Neuen Testament nach seiner Auferstehung. Sagt er, der hat uns seinen Auftrag als seine Nachfolger übertragen. Wir sollen jetzt das weitermachen, was er begonnen hat. Und in Johannes 14,12 steht dieser berühmte Satz: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Kleines Beispiel: Jesus hat zwei Menschen, zwei Tote wieder lebendig gemacht. Wenn wir heute nach Afrika schauen, Madagaskar oder was, da sind Dutzende Tote wieder lebendig geworden durch Gebet. Das ist eigentlich gar nicht, das passiert nicht so oft, aber es ist jetzt auch nicht sind jetzt auch nicht super seltene Sensationen oder so zum Beispiel. Nicht? Das ist jetzt ein dramatisches Beispiel, ja, weil etwas Spektakuläreres gibt es nicht, als dass ein Toter wieder lebendig wird. Ja. Aber so viele Heilungen passieren, so viele Wunder passieren. Ja. Ich habe mal eine Predigt gehört, wo jemand gesagt hat, das ist auch interessant. Wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, dann ist bei den ersten Christen eigentlich relativ wenig passiert im Vergleich zu heute. Wenn wir uns heute anschauen, mit welcher Kraft Gott heute am Wirken ist, vielleicht nicht bei uns in Westeuropa, ja, aber in anderen Teilen der Welt, dann ist Urgemeinde eigentlich mau im Vergleich dazu, wenn man das jetzt so sagen darf, ja. Und wenn Gott wirklich uns, wenn der Heilige Geist wirklich uns erfüllt mit seiner Kraft und seiner Autorität, dann werden die Fragen kommen, dann werden uns die Menschen fragen, was ist los mit dir? Ich kenne dich ja, du warst nicht so, was ist mit dir? Was ist passiert mit dir? Und das ist super, wenn diese Fragen kommen, weil dann können wir weiter, dann ist eine Tür offen, dann können wir den Menschen was erzählen darüber, ja. Das ist also unser Auftrag, dazu sind wir alle gemeinsam berufen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was sind denn jetzt die Hindernisse? Was steht uns im Weg? Gerade bei uns im Westen, wir sind ein bisschen ein hartes Pflaster. Einerseits, andererseits wieder gar nicht, weil Gott ist dasselbe bei uns. Und vielleicht ist das größere Problem gar nicht, dass der Boden so hart ist, der Gesellschaft, sondern dass der Boden da drinnen, bei uns, in unserem Herz drinnen so hart ist. Und ist das das größere Problem? Weil die Menschen, habe ich das Gefühl, sind eigentlich hungrig, die haben Sehnsucht. Die suchen was. Was glaubt's, warum so viel Esoterik und so Zeug boomt, ja? Auch diese ganzen, wenn wir uns lustig machen über den Leuten, die an Chemtrails und ich weiß nicht was glauben, ja? Da steckt eine Sehnsucht dahinter. Eine Sehnsucht nach Stabilität, nach Wahrheit, nach Sicherheit. Und wenn wir ihnen nichts, diese Sicherheit nicht bieten, dann suchen sie sich halt woanders. Schlimmstenfalls oder ungünstigsten Fall dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien, wo sie sich dann ein bisschen ausklinken aus der Wirklichkeit. Weil sie ihnen überfordert sind. Weil sie enttäuscht sind. Es sind viele enttäuschte Menschen darunter, die verletzt sind, ich sag, die vom System, was auch immer. Ja. Aber ich schweife ab, zurück zum Thema. Meine Antwort, nicht meine Antwort, sondern die, die ich gefunden habe, ist in Epheser Kapitel 2, Abvers 1. Das ist eine wunderschöne Stelle, in der zwei Dinge zu finden sind. Auf der einen Seite ist es eine ziemlich schonungslose Analyse dessen, wo wir stehen ohne Gott. Da redet Paulus nicht um den heißen Brei herum. Aber auf der anderen Seite ein unglaublich schönes Versprechen. Und die Schönheit und die Größe dieses Versprechens können wir eigentlich erst begreifen, wenn wir begreifen, wie unser Zustand ohne Gott war oder ist, je nachdem, wo wir gerade stehen. Ich lese den Text vor. Auch euch hat Gott zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten, also das Leben, bevor wir es Gott zurück in die Hand gegeben haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das heißt, wir haben es mit einem geistlichen Kampf zu tun. Ja, das ist jetzt kein Blabla. Das ist eine Realität. Ja, es gibt den Feind, es gibt die negativen geistlichen Mächte, die in denen wirken, die sich nicht Gott unterordnen wollen, bewusst oder unbewusst. Ja. Nicht, weil das böse Menschen sind, nicht, weil die so furchtbar sind, sondern weil sie nicht besser wissen. Ja. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie allen anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Jesus zusammen lebendig gemacht hat. Das ist das, was mich so berührt. Wir waren tot, wir haben Gottes Zorn verdient. Wir hätten es verdient, dass er wusch. Den berühmten Blitz vom Himmel, den hätten wir alle verdient. Aber Gott will das nicht. Gott will das nicht. Gott liebt uns. Und weil er uns so sehr liebt und weil er das nicht will, macht er alles, damit das nicht dazu kommen muss. Ja. Es ist nichts. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr und wir gerettet sind. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Habt ihr das gehört? Wir haben schon jetzt einen Platz im Himmel. Wir stehen mit einem Bein im Reich Gottes drinnen. Wir stehen mit einem Bein noch auf dieser Welt. Das ist dieses Spannungsfeld, dieses sowohl als auch. Das ist auch so eine Vineyard-Geschichte. Wir leben einerseits noch in dieser zerbrochenen Welt, aber mit einem Bein quasi in dieser zerbrochenen Welt, aber mit einem anderen Bein stehen wir schon in der Ewigkeit im Himmel. Da, wo Gott regiert, wo nur das passiert, was Gott will. Und wo der Feind und das Böse keinen Raum mehr haben. Ja. Wir haben diesen Platz, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas angeben kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was sie tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und ich sehe da, ich schaue mich an, wenn ich so eine Predigt schreibe und vorbereite und schaue mal, was macht dieser Text mit mir. Und dann sehe ich, dass es mir noch am Verständnis dafür fehlt, in beiden Richtungen. Mir fehlt auf der einen Seite am Verständnis dafür, wie sehr ich auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und mir fehlt auf der anderen Seite am Verständnis dafür, wie groß Gottes Liebe für mich ist. Wie sehr er mich liebt, wie wichtig ich ihm bin, wie wertvoll und kostbar ich ihm bin. Und das ist so dieses, das, wo ich glaube, wo wir im Moment stehen. Und dann können wir noch nicht so, weil da ist da drinnen etwas noch nicht passiert, was notwendig ist, damit das sein kann. Aber das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Mein Lieblingsspruch in dem Zusammenhang ist, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir die nicht so schönen Wahrheiten über uns entdecken, können wir sagen, danke Jesus, dass du uns das zeigt hast, weil dann wissen wir es. Und dann können wir ihn da an uns da heranlassen. Weil vor Gott müssen wir uns nicht schämen. Dann können wir sagen, danke Gott, dass du uns das zeigt hast. Bitte Jesus, komm und veränder mich da. Hilf mir da, führ du mich da heraus. Ja. Ich habe mir drei Punkte rausgeschrieben, welche Haltungen das so sind, die uns da, die dazu führen, dass wir das einfach so, uns so schwer tun, damit zu begreifen, das zu begreifen. Ja. Das erste ist, ich nenne das, dass wir sind doch eh gute Menschen-Syndrom. So dieses Denken in unserer Gesellschaft, also ich kenne das gut und ich bin auch davon geprägt, so dieses Denken. Man hört das oft, wenn man das Sünde oder was erwähnt und dann sagen die Leute, ja hallo, ich bin doch kein Sünder, ich habe keinen umgebracht, ich habe meine Frau nicht betrogen, ich bemühe mich, ein anständiger Mensch zu sein. Wo ist das Problem? Gott kann doch kein Problem mit mir haben, hallo? Und damit verbunden ist dann auch noch so diese Haltung, auch dieses Leugnen von allen Geistlichen, wo man dann sagt, naja, Religion, Entschuldigung, das ist, das ist 2000 Jahre alt, das Buch. Und ich meine, das ist halt, ja, meine Güte, das ist halt eine Krücke. Manche Leute macht's glücklich, manche Leute brauchen das halt, weil sie es sonst nicht auf die Reihe kriegen, dann lassen wir einer heute frei. Ne? Aber wir sind keine schlechten Menschen. Passt doch alles, oder? Ja. Und dann übersehen wir, dass unser eigentliches Problem nicht unser Handeln ist, sondern unser Herz. Wenn wir uns einmal die Bergpredigt auf der Zunge zergehen lassen, dann kann uns ein bisschen der Schier rangehen. Da sagt Jesus, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Trottel, bist du um nichts besser, wenn du ihn erschlagst. Selbst wenn du es nur denkst. Das macht keinen Unterschied. Oder wenn ich als Mann oder Frauen sollen da ja auch ein bisschen empfänglich sein dafür, für männliche Reize. Wenn ich einer Frau zu tief ins Dekolleté schaue, dann sagt Jesus, ja, es ist, ob du zu tief ins Dekolleté schaust oder gleich ins Bett gehst mit ihr, ist kein Unterschied. Das Problem ist da drinnen, in deinem Herz. Und ob du es tust oder denkst, ist dann auch schon egal. Weil du Dinge suchst woanders als bei mir und nicht begreifst, dass du das, was du eigentlich brauchst, nur bei mir finden kannst. Das zweite ist dann, nenne ich so, das Unfähigkeitssyndrom. Das sehe ich bei etlichen nicht so wenigen Christen. Ich habe es auch selber gehabt. Wurschtel mich schon langsam raus. Es wird immer weniger und weniger. Also ich bin schon ganz gut unterwegs. Freue mich. Bin sehr dankbar dafür. Dass ich, was das betrifft, schon viel gelernt habe. So dieses, die einen, sie sagen, ne, die mit dem, wir sind doch kein eh gute Menschen-Syndrom, sagen, ne, bitte, ich habe doch eh keinen umgebracht, komm mal nicht mit Schuld und Sünde. Ne? Und die mit dem Unfähigkeitssyndrom sagen, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe so viel Fehler. Boah, furchtbar. Mit mir kann Jesus, mit allen anderen kann Jesus was anfangen, aber mit mir sicher nicht. Und das Problem ist eigentlich das gleiche wie beim Gute-Menschen-Syndrom, da schaut man wieder nur aufs Äußere. Dann sehen wir wieder nur das Negative. Ich meine, unsere Fehler und Schwächen, die haben wir, das braucht man nicht herumreden. Und das ist ganz gut, wenn wir uns dieser Schwächen bewusst sind. Aber die definieren uns nicht. Das ist nicht das, was uns ausmacht. Wir sollten daran arbeiten, das ist wichtig und notwendig. Weil Gott möchte nicht, dass wir so bleiben. Aber erstens einmal ist einiges davon nur eine Lüge, wo uns der Feind einreden will, Dinge, die gar nicht wahr sind oder nicht in dieser Schärfe wahr sind, wie es uns der Feind erzählen will. Und die andere Seite ist, was wir übersehen, wenn wir dieses Unfähigkeitssyndrom haben, dass wir nie die 100% schaffen werden, dass wir nie die 100% schaffen müssen und dass Gott das niemals von uns verlangt hat. Gott hat niemals von uns verlangt, du musst alles perfekt machen und nur wenn du alles richtig machst, dann darfst du dich einmal überhaupt in meine Nähe trauen. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Und dann werden wir sehen, weil vielleicht fährt ja doch der Blitz runter oder so. Ne? Weil wir niemals die 100% bringen können, ist Jesus kommen. Würden wir die 100% bringen können, was hätte man dann Jesus braucht? Dann bräuchte man nur eine Liste. Das sind wir dann im alten Bund daheim, ne? Da hat es eine Liste gegeben von Geboten und wenn man die erfüllt, passt alles. Ne? Hat Gott nicht deswegen gemacht, weil wir das schaffen, sondern hat Gott deswegen gemacht, weil wir das scheinbar gebraucht haben. Wenn wir scheinbar diesen Schritt gebraucht haben als gesamte Menschheit, sage ich jetzt einmal, zu sehen, okay, wir schaffen es aus uns selber nicht. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir können nur aus Gnade vor ihm bestehen und das ist nicht schlimm. Was für mich so eine Offenbarung war, ist eben, wie ich das begriffen habe innen drinnen, wie ich begriffen habe, ja, ich bin unvollkommen, ich verboxe, ich mache viele Fehler, jeden Tag, immer wieder gibt es Dinge, vielleicht nicht jeden Tag, aber in Wirklichkeit doch jeden Tag, wo man denkt, ja, boah, meine Güte, ja. Aber deswegen gibt es ja Gottes Gnade. Deswegen ist ja Jesus gekommen. So wie ich es vorhin schon in der Anbetung gesagt habe, Gott hat liebt uns so sehr, er weiß das und weil er das weiß, ist Jesus gekommen. Weil er gesehen hat, okay, genau weil er gesehen hat, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Hat er gesagt, okay, ihr könnt es nicht und deswegen komme ich. Deswegen bringe ich dieses Opfer für euch. Deswegen trage ich eure Schuld und die Strafe, die ihr verdient habt, weil ich weiß, ihr könnt das nicht. Aber ich will trotzdem Gemeinschaft mit euch haben. Ich will trotzdem, dass ihr zu mir heimkehren könnt. Ich will nicht, dass ihr verloren geht. Ich will, dass ihr zu mir kommt. Und das übersehen wir dann, wenn wir dieses Unfähigkeitssyndrom haben, diese ausgestreckte Hand Gottes uns gegenüber, in unseren ganzen Fehlern, Schwächen und so weiter. Ja. Glauben wir, Gott verurteilt uns und verdammt uns deswegen und versehen nicht, dass seine Hand zu uns längst ausgestreckt ist. Und das dritte ist, nenne ich das Ablenkungssyndrom. Kleine Einleitung dazu, was meine ich mit Ablenkungssyndrom? Das ist so etwas, wisst ihr, mir ist es sehr wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir, auch wenn wir Jesus nachfolgen, auch wenn wir vielleicht viele Jahre schon Jesus nachfolgen, wir sind Kinder unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und wir sind von unserer Zeit und unserer Gesellschaft geprägt. Das ist so. Ich halte es für keinen guten Zugang, wenn Christen sagen, wir sind errettet, wir sind erlöst, wir haben den Heiligen Geist, Halleluja, das alles betrifft uns nicht mehr. Wir sind neue Menschen, alles Paletti. Das ist ein bisschen übergeistlich, sage ich jetzt einmal, und verleugnet ein paar Dinge. Auch Dinge, die in der Bibel stehen. Oder so Dinge drinnen stehen wie, kämpft darum, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Boah, sehr religiös, boah. Er steht aber leider trotzdem drinnen, ja. Und da können wir nicht die Sachen, die Bibelstellen, die uns nicht passen, einfach ausradieren oder unter den Tisch kehren. Das ist, würden wir gern machen. Würde uns da, nach menschlichen Maßstäben würde uns das vieles einfacher machen, aber blöderweise mutet uns Gott da einiges an Spannungsfeldern und Dingen zu, die uns paradox und widersinnig erscheinen, aber von seiner Seite her offensichtlich einen Sinn ergeben. Ja. Und dieses, ich habe das Gefühl, was uns am stärksten ablenkt heutzutage, ist eine sehr, sehr ausgeprägte Selbstbezogenheit unserer Zeit. Ich habe einmal einen Vortrag gehört, vom Johannes Hartl war das, oder von Michel Guttenberger, weiß nicht mehr, ist auch egal, wo er gesagt hat, es ist ein erstaunlich, über die Geschichte der Menschheit, also die bekannte Geschichte der Menschheit, sagen wir jetzt einmal so ab Anfang Mittelalter bis zur Neuzeit, bis in die Gegenwart hinein, war ein erfülltes Leben eines, das sich in gute Dinge investiert hat, das sich in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft investiert hat. Das war ein gutes und ein gelungenes Leben. Bis vor 50, 60 Jahren ungefähr. Und dann ist etwas gekippt. Dann hat sich was verändert. Und heute ist ein gelungenes Leben eines, wo ich mich selbst verwirkliche. Lebe deinen Traum. Finde dich selbst. Sei ganz du selbst. Und daraus resultierend dann auch, es ist richtig, wenn es sich richtig anfühlt. Lass dir nicht vorschreiben, was richtig und falsch ist. Lass dir nichts reinreden. Wer von Wahrheit redet, der unterdrückt dich. Der beschneidet dich. Das ist böse. Weil wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es richtig und dann ist es so und dann weiß ich nicht. Ich meine, habe ich jetzt diese große Liebe erlebt, wie ich das noch nie erlebt habe und deswegen kann das nicht falsch sein und deswegen ist es okay, wenn ich meine Frau und meine Kinder verlasse und diese neue Beziehung eingehe, weil hallo, ich habe da was gefunden für mich. Und das klingt jetzt so absurd, aber das passiert, diese Dinge hört man da immer regelmäßig. So leben die Leute heute. Verbindlichkeit, Verpflichtung, um Gottes Willen, es geht um mich. Hallo, komm mal denn mit Verpflichtung an. Und das ist sehr, sehr giftig. Das zerstört unsere Seele. Und das lenkt uns ab von dem, was Gott uns geben will. Ja. Und das ist auch, sieht man ja auch in den Kirchen. Welche Kirche ist die richtige für mich? Wo kann ich für mich das meiste rausholen? Ist die Anbetung so, wie ich mir das vorstelle? Na, nicht so ganz so. Mal ein Mann mit Gitarre auf der Bühne, na bitte ich gar schon, suche mal eine andere Kirche. Ist ja nichts Gescheites. Wenn da keine Band oben steht, hallo, ist ja keine Anbetung. Ja. Und da hat uns der Feind was geraubt, gestohlen und zerstört. Es ist okay, es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir bedürftig. Es gibt Zeiten, da sind wir kaputt, zerbrochen, verletzt, was auch immer, ja. Und da können wir nichts bringen. Und das ist okay, das darf sein und da muss in der Gemeinde Platz sein dafür, wenn wir so beieinander sind, ja. Weil die Gemeinde muss ein sicherer Ort sein, wo Menschen, die zerbrochen sind, die nicht können, ihren Platz finden und wieder ganz und heil werden können. Aber was so wichtig ist, ist, und das ist diese Lüge, die dann reinkommt, auch wenn wir zerbrochen und bedürftig sind, ja, dreht sich die Welt trotzdem nicht um uns, sondern um Gott, ja. Und es ist okay, dass wir empfangen, dass wir nichts leisten, nichts bringen. Das darf sein. Aber es ist nicht gut, wenn wir dann da drinnen bleiben und dann so eine Haltung, so eine fordernde Haltung entwickeln. Ich kenne das ja von mir selber. Ich habe mit Anfang 20, das müsste ich auf der Zunge zergehen lassen, um die 20 herum muss ich da gewesen sein, habe ich einer sehr guten Freundin sinngemäß gesagt, so quasi, ich bin so verletzt und weil ich so verletzt bin, ist es mein gutes Recht, mich wie ein Arsch aufzuführen und wie ein Egoist. Kennt ihr das? Da komme ich her. Gott sei Dank ist es lang her. Gott sei Dank. Bin sehr froh, dass ich nicht mehr so drauf bin. Und die Margit, glaube ich, auch. Ja. Ich wäre nicht da, wenn ich so drauf bin. Drauf wäre noch. Dann hätte sich Gott wen anderen gefunden, wen besseren. Da hätte dann er drauf geschaut. Ja. Wenn wir in dieser Bedürftigkeit stecken bleiben und wenn man dann so diese Opferrolle, ich bin so ein armes Schwein und weil ich so ein armes Schwein bin, haben sich alle anderen gefälligst um mich zu drehen. wurscht wer, Freunde, Bekannte. Man kennt das ja, wahrscheinlich kennen einige von euch, wir haben ja oft immer wieder so Leute in unserem Umfeld, Kollegen, Bekanntenkreis oder so. Das sind diese Menschen, die sind wie ein Fass ohne Boden. Da schüttet man Zuwendung und ich weiß nicht, was alles oben rein und es ist nie voll. Es ist nie genug. Und dann investiert man, ich weiß nicht, wie viele Jahre in diese Leute und dann stehen die da und sagen, keiner mag mich, keiner kümmert sich um mich, von euch kann ich eh nichts haben. Habe ich erlebt so, ja. Und das ist sehr, sehr schade, wenn wir da drinnen stecken bleiben und da drin gefangen sind. Und es muss nicht immer so extrem sein. Ich weiß, das sind Extrembeispiele und das sind tief verletzte Menschen, die so sind, die so unterwegs sind, ja. Die sind ja auch nicht böse. Aber die sind halt blind für gewisse Sachen. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir aus dieser Selbstbezogenheit rausfinden. Die Antwort ist, jetzt muss ich eine Bibelstelle wiederfinden, genau. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuleben oder auszuführen. Und wisst ihr was? Man hört dann ja oft, boah, du machst mir schon wieder Druck. Das ist schon wieder so fordernd. Es ist das Gegenteil von fordernd. Es ist ein Schritt in die Freiheit. Weil das, was wir als so fordernd empfinden, sind die Dinge, die wir aus eigener Kraft glauben, machen zu müssen. Das sind ja so Geschichten, kenne ich auch von mir selber, so dieses Helfersyndrom. Ich muss mich jetzt drauf kümmern, ich muss da jetzt tun, ich muss da jetzt, ich muss da jetzt, ich muss da jetzt. Hat mir keiner angeschafft. Habe ich mir eingebildet, weil ich glaubt habe, da kriege ich Bestätigung, Anerkennung auf diesem Weg. Ja? Gott hat das nicht von mir verlangt. Wäre besser gewesen, vor meinem Burnout, bevor ich zusammengebrochen bin, wenn ich von vielen Dingen die Finger lassen hätte. Aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Und ich habe meine Geschichten gemacht und nicht Gottes Geschichten. Und wäre ich in der Lage gewesen, meine Geschichten loszulassen und hinzuhören und hinzuspüren, was Gott von mir möchte, wäre mein Leben wesentlich einfacher gewesen. Und das ist ja auch, was ich habe es letztens erwähnt, nicht so diese Geschichte, wo wir alle so beschäftigt sind, so zugeknallt mit dieser Masse an Informationen und ich weiß nicht was allen. Ja, ist ja furchtbar heute eigentlich. Nicht? Ich habe mir gerade so in der Vorbereitung, war so eine Geschichte, die mir gekommen ist, nicht früher, wie ich 18 war, 17, 18 war, hat es 2 Fernsehsender gegeben. Ja, FS1, FS2, fertig, das war's. Dann haben wir gemeinsam geschaut und dann haben wir am nächsten Tag was zum Reden gehabt mit den Nachbarn, Kollegen, was auch immer. Heute haben wir hunderte Fernsehsender, wenn wir Digitalfernsehen haben. Hunderte Fernsehsender, nicht 80, hunderte Fernsehsender. Wir haben Netflix, wir haben Apple TV, wir haben Amazon und. Ja. Oder früher hat man in analogen Zeiten, der normale Mensch, ich meine, es hat interessierte Leute gegeben, der normale Mensch hat eine Zeitung abonniert und vielleicht noch ein Profil oder so ein Magazin gelesen und das war's. Ne? Heute Internet. Stunden kann man da verbringen. Früher hat man einen Brief geschrieben oder eine Postkarte oder mit Festnetztelefon angerufen. Heute kann man die WhatsApp, Facebook und das ganze Zeug, Instagram, wie das alles heißt, schüttet uns zu. Und da gilt es auch auszusteigen. Das ist der Zeitgeist, die Gesellschaft ist so und wir sind berufen dazu, da rauszukommen. Und ich freue mich drauf, wenn uns das gelingt. Ich weiß, wir werden die Kurve kriegen. Wir werden halt Gott fragen, wir werden vor Gott gehen, ins Gebet gehen und so, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Weil mit Gottes Hilfe werden wir das hinbekommen. Ja. Und dann steigen wir raus aus den ungesunden Sachen, aus den Dingen, die uns müde machen, aus den Dingen, die uns auslaugen und steigen ein in die Dinge, die uns Freude machen, die uns erfüllen, die uns Energie nicht die keine Energie abziehen, sondern die uns Energie schenken. Und ich sage damit nicht, dass alles eitel Wonne ist immer. Das hat uns Jesus auch nicht versprochen. Aber das Leben wird uns insgesamt wesentlich leichter fallen. Genau. Ich fasse zusammen noch einmal. Es ist heilsam, wenn uns bewusst wird, wie sehr wir Jesus brauchen. Es ist heilsam, wenn uns bewusst ist, wird Schritt für Schritt, wie verloren wir ohne Gott sind. Es ist heilsam, wenn uns bewusst wird, was uns alles geschenkt ist in Jesus. Wenn uns bewusst wird, welche Stellung wir vor Gott durch Jesus Christus haben, wenn wir seine Kinder sind. Und es ist heilsam, wenn uns bewusst wird, welche Dinge die sind, die Gott für uns vorbereitet hat. Und welche Dinge die sind, die Gott nicht für uns vorbereitet hat und die wir guten Gewissens loslassen können. Ich möchte beten. Heiliger Geist, ich bete, komm du jetzt mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, du siehst, was wir jetzt gehört haben. Danke, dass das nicht meine klugen Worte waren. Und ich bete, dass du meine klugen Worte wegnimmst und die Worte in den Vordergrund stellst, die du uns heute zusprechen willst. Ich bete, dass du die Worte, die von dir sind, in die Herzen reinschreibst und die Worte wegnimmst, die nicht von dir sind, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Ich lade dich ein, komm du und sei du für uns da jetzt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und uns zeigst, wo wir Veränderung brauchen. Komm du jetzt, sprich du zu jedem Einzelnen von uns. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du weißt, was jeder von uns jetzt braucht. Und Heiliger Geist, komm du da hinein. Komm du jetzt da hinein. Komm du mit deinem Licht hinein. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und die falschen Bilder nicht zertrümmerst, sondern auf liebevolle Weise auf die Seite schiebst. Ich bete, dass du auf liebevolle Weise jetzt kommst und auf liebevolle Weise die falschen Bilder in unseren Köpfen, da wo sie sind, du weißt, wo es jeder Einzelne braucht, wo die bei jedem uns sind, das ist bei jedem was anderes, aber du weißt, dass du kennst uns und ich danke dir dafür, dass du unser Herz kennst. Ich danke dir dafür, dass du uns so bis und besser kennst als wir uns selber. Und dass du deswegen viel besser als wir selber weißt, was wir brauchen. Und ich bete, dass du mit deiner liebevollen Gegenwart jetzt kommst und auf eine sanfte Weise den Vorhang auf die Seite schiebst. Dass du auf sanfte Weise ein Licht aufdrehst in unserem Herz drinnen. Dass du das liebevolle, so dieses liebevolle, warme Licht aufdrehst, deiner Gegenwart, deiner Zuwendung, deiner Wahrheit. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt deine Wahrheit auf liebevolle Weise in unsere Herzen reinpflanzt. Komm, du Heiliger Geist, jetzt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Herr, du weißt, wo unsere Geschichten sind, wo unsere eigenen Themen sind. Ich danke dir dafür. Komm du jetzt und nimm da Steine weg. Nimm da Steine weg, die uns eingemauert haben, die unser Herz eingemauert haben, die zwischen dir und mir und dir und uns stehen. Ich bete, dass du uns Stolpersteine wegnimmst. Ich bete, dass du jetzt kommst und Stolpersteine wegnimmst, über die wir immer drüber fallen, weil wir wieder das Gefühl haben, wieso schaffe ich das nicht, wieso kriege ich das nicht hin? Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, dass du uns führst. Und ich lade euch wirklich ein, euch da reinfallen zu lassen. in diese liebevolle Gegenwart. Dass euch wirklich einmal, soweit es euch möglich ist, soweit es euch möglich ist. Und Jesus weiß, wie weit es euch möglich ist. Und das ist genug. Es ist genug, wenn ihr euch so weit in seine Gegenwart fallen lasst und in der Liebe fallen lasst, wie es jetzt für euch geht. Das ist genug. Macht euch keinen Stress, macht euch keinen Druck. Macht euch, ich bete, Heiliger Geist, dass du dir jetzt diese Gedanken wegnimmst, dieses, ma, ich sollte jetzt und warum kann ich nicht und ich muss doch und so weiter. Nimm du das weg, Heiliger Geist. Und ich spreche euch das zu, es ist gut. Das, was jetzt geht, ist genug. Das, was jetzt möglich ist, reicht völlig aus. Jesus ist da, er geht mit uns Schritt für Schritt für Schritt. Und jeder Schritt ist gut, selbst wenn es nur ein kleiner ist. Selbst wenn wir jetzt nur einen kleinen Schritt machen, das ist gut. Und Jesus freut sich drüber. Wenn wir jetzt diesen kleinen Schritt schaffen, und wenn es ein großer ist, ist super, umso besser. Aber es muss kein großer sein. Danke, dass wir in deiner Hand gut aufgehoben sind, Heiliger Geist. Danke, dass es der beste Ort ist, wo wir sein können, in deiner Hand. Und hilf uns da. Nimm uns bei der Hand und hilf uns, dort zu bleiben. Hilf uns, dort zu bleiben. Hilf uns. Ich bete, Herr, dass du da was veränderst in uns, was uns immer wieder raustreibt aus deiner Hand. Diese falschen Gedanken. Ob das jetzt so religiöser Druck ist, ob das jetzt Angst vor Unterordnung ist, Angst vor Autorität, Angst davor, dass du uns schmerzhafte und unangenehme Dinge abverlangst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Angst wegnimmst, dass du das wegnimmst, was uns immer wieder raustreibt aus deiner Hand. Unsere Herzen sind oft so durcheinander und glauben und rennen überall herum, nur nicht zu dir. Ich bete, dass du da unsere Herzen berührst und uns fähig machst, das loszulassen, dieses Getriebensein. Das uns dann rausjagt aus der Ruhe, aus deiner Gegenwart, aus deiner liebevollen Hand. Als Abschluss. Gott ist mit euch. Er will mit euch mitgehen, wenn ihr aufsteht, wenn ihr rausgeht, noch einen Kaffee trinkt, wenn ihr nach Hause fahrt, wenn ihr wieder im Alltag angekommen seid. Bitte, Heiliger Geist, dass du mit uns spürbar mitgehst. Und dass der Alltag das nicht verschluckt, was du jetzt begonnen hast, sondern dass du mit dem, was jetzt begonnen hast, dass du da anfängst, unseren Alltag zu verändern. Und es steht, du hast geschrieben in der Bibel, in deinem Wort, der, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es euch auch zu Ende bringen. Und damit möchte ich abschließen mit diesem Trost und mit diesem Zuspruch und mit dieser wirklich tollen Ermutigung. Jesus ist es durch den Heiligen Geist, der dieses Werk zu Ende bringt. Amen.